im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Literaturtasche Weimar. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Stefan Petermann, ich darf durch diesen Abend heute führen. Und ich begrüße ganz herzlich den Gast des heutigen Abends, lieber Martin Beyer. Herzlich willkommen in Weimar.
Herzlichen Dank. Schönen guten Abend.
Ja, wir werden heute über das neue Buch von Martin Beyer sprechen. Das heißt, 11 ist eine gerade Zahl, was ja schon mal nicht stimmt, ne? Aber in dem Buch schon.
Genau, mathematisch vielleicht nicht, aber in dem Buch schon, ja.
Genau, das werden wir sozusagen klären, warum das natürlich stimmt. Wir werden auch über Füchse sprechen, wir werden über Schatten sprechen und auch über das Geschichtenerzählen an sich, also was das ausmacht, weil da hast du auch viel dazu zu sagen. Und natürlich Auszüge hören aus dem Buch. Und ich möchte, glaube ich, bevor wir damit einsteigen, auch in die Geschichte, ein bisschen vorstellen und ein bisschen erzählen, was Martin Beyer eigentlich bisher gemacht hat, weil sich das auch in dem Buch dann alles so ein bisschen fügt. Geboren ist Martin Beyer in Frankfurt, hat Literaturwissenschaft in Bamberg studiert, dort promoviert und deine Promotion hast du über Christa Wolf gemacht.
Das ist richtig.
Genau. Und dann, und das ist aber schon vorher passiert, hast du mit 18 oder 19 dein erstes Buch veröffentlicht, in dem du einfach eine Erzählung an einen Verlag geschickt hast.
Genau, also das war so, dass ich relativ spät angefangen habe zu lesen, also richtig literarische Texte zu lesen, vielleicht mit 16, 17. Das lag an einer sehr tollen Deutschlehrerin, die ich hatte. Das ging aber auch so eigentlich in dem Alter nahtlos über, dass ich angefangen habe, etwas aufzuschreiben. Eigentlich eine längere Geschichte. Und es gab mal eine Dichterlesung bei uns an der Schule. Das kam nicht häufig vor zu dieser Zeit. War vielleicht sogar das einzige Mal. Das war ein russischer Dichter, der in der Lage war, sowohl seine russischen Gedichte als auch die Übersetzung auf Deutsch zu lesen. Hat mich sehr beeindruckt und der hatte so ein Verlagsprogramm verteilt. Alkion Verlag, Weissach im Tal bei Stuttgart. Und ich dachte mir, schick doch mal hin, was ich da geschrieben hatte. Also völlig vermessen und realitätsfern, aber es gab dann einen Anruf, 3/4 Jahr später oder so, dass der Verleger das gerne machen würde. So heißt das ja immer, das wird gemacht, das Buch. Und dann wurde es in einer Auflage von 200 Exemplaren gedruckt und ich dachte, das ist jetzt das ganz große Ding und mein Durchbruch und hatte meine erste Lesung in Stuttgart und bin da zum ersten Mal allein mit einem ICE nach Stuttgart gefahren und war völlig außer Rand und Band. Das waren die Anfänge, genau, noch während der Schulzeit.
Aber es hat dich ja schon auch geprägt, also war ja auch, glaube ich, eine ziemlich gute Initialzündung, wie man eigentlich in so ein Leben startet, was vom Schreiben und der Schriftstellerei begleitet ist.
Ja, und ist ja so ein Alter, wo man auch sucht, glaube ich, seine Rolle, seinen Weg, zumindest so die nächsten Passagen, die man gehen möchte. Und dann das Gefühl zu bekommen, dass der Sprache oder dieser Ausdruck des Schreibens vielleicht etwas sein könnte, was einem liegt und was mir vielleicht auch entspricht, hat natürlich sehr viel Rückenwind gegeben, ja.
Und du hast dann viele Bücher veröffentlicht, Georg Trakl hast du geschrieben, du hast ein Erzählband geschrieben, ich habe die Bücher alle mit, deswegen halte ich die gerne mal hoch, Mörderballaden im Asphalt auf ein anderes Verlag erschienen, wo jedes Geschichte auf ein Musikstück Bezug nimmt, ja?
Genau,
ja. Genau, dann, und ich war da, ist ein Roman, mit dem Martin Beyer bei Ingeborg-Bachmann-Preis gelesen hat, 2022, Tante Helene und das Buch Der Kreise, über eine Künstlerin, die du auch persönlich kanntest und über sie schreibst, aber auch Zeitgeschichte einfängst und jetzt eben dieses Buch, was auch erst vor wenigen Wochen erschienen ist. Es ist eigentlich immer noch ein schönes Gefühl oder ein aufregendes Gefühl, selbst wenn man schon so viel geschrieben hat, wenn etwas Neues rauskommt?
Unbedingt, ja. Also es hört überhaupt nicht auf, etwas Besonderes zu sein und dauert bei mir einige Wochen. Ich glaube, ich bin noch gar nicht so in der Lage, es richtig zu genießen, sondern ich bin noch so auch dabei, natürlich möglichst viele darauf aufmerksam zu machen und das mitzuhelfen, es in die Welt zu bringen. Und deshalb ist eigentlich noch mehr Anspannung als Entspannung.
Aber das wird sich heute Abend alles ändern. Ja. Du hast auch Kinderbücher geschrieben und gibst, und da werden wir dann drüber auch noch sprechen, Werkstätten, Schreibkurse für Kinder, für Erwachsene, für Leute, die auch schon selbst veröffentlicht haben, bis zu Business People, ja, kann man so sagen. Und du lebst in Bamberg und machst eine regelmäßige Veranstaltungsreihe oder Lesereihe mit Nora Gomringer, die übrigens im April hier zu Gast sein wird. Mhm. Aber das ist ja mehr als eine Lesung, das ihr da macht, oder?
Das ist eigentlich eine Talkshow. Wir nennen es manchmal Mixed Show, weil wir auch lange Zeit eine Tänzerin dabei hatten. Musik ist eigentlich immer dabei und es ist so, dass wir uns jeden Abend ein anderes Thema setzen und Gäste aus Wissenschaft, Kunst, Kunsthandwerk, Berufspraxis laden und eigentlich ja, es ist uns wichtig, so, sich sehr frei und auf unterschiedlichen Wegen diesen Themen zu nähern und ja, ohne das irgendwie abschließend behandeln zu können, sondern sehr, sehr frei und mit sehr viel Emotionalität sich in diese Themen zu werfen. Das macht sehr viel Spaß.
Und du trittst da oft kostümiert auf, oder?
Das hat sich so ergeben, weil Nora sehr gerne kostümiert auftritt und also sie war schon eine Kakerlake, ich war ein Esel und so. Und das hat sich dann so eingebürgert, wenn es zum Thema passt. Das sollte jetzt auch nicht zu aufgesetzt sein. Und neulich hatten wir das Thema ja, von den Paaren und sind dann so als Max und Moritz, als Zwillingspaare und so aufgelaufen oder als Spiegeleier dann auch. Aber es stört, finde ich, nicht das Niveau oder so die Ernsthaftigkeit können wir trotzdem herstellen.
Ich bin heute nicht als Fuchs verkleidet, obwohl das, glaube ich, auch passen würde, zumindest zu dem zweiten Teil deiner Geschichte. Wir werden gleich einen Auszug hören. Martin Meyer wird lesen und das ist eine Geschichte, die zwei Geschichten erzählt. Das ist einmal eine Erzählung von Paula, die 14 Jahre ist und eine Diagnose bekommt, nämlich dass ihre Krebserkrankung zurückgekehrt ist. Also sie war schon mal krank gewesen, ist genesen und hat sie eben erfahren, dass sie wieder erkrankt ist, wieder festgestellt ist. Und die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive ihrer Mutter, von Katja. Mhm. Und glaube ich, im Raum von 2 Wochen etwa, glaube ich.
Knapp, ja.
Knapp 2 Wochen. Das ist der eine Strang der Geschichte, wo wir gleich einen Auszug hören werden. Und dann macht Katja was. Sie beginnt nämlich ihrer Tochter eine Geschichte zu erzählen, wo ein Fuchs, ein Schatten, eine Schattenrolle spielt. Und davon werden wir dann auch etwas hören.
Ja, sehr gerne. Genau, der Roman setzt einen Tag, bevor Paula wieder ins Krankenhaus muss. Eine Operation steht an und Mutter und Tochter sind im Grunde völlig sprachlos und konsterniert immer noch. Und Paula als 14-Jährige ist sowieso in einem Alter, wo es ja auch sehr stark darum geht, Distanz, Eigenständigkeit zu entwickeln. Und durch die Krankheit wird sie aber immer wieder sehr, sehr stark in diese Mutterbindung zurückgeworfen. Und in dieser Situation befinden sich beide und dann erfahren sie, als sie das Klinikum erreicht, dass die Operation noch einen Tag verschoben werden muss, weil irgendwelche Werte nicht stimmen. Und Katja hat gar keine Ahnung, wie sie diesen Extratag, diesen Zwischentag irgendwie überbrücken und überstehen sollen. Und das ist der Dienstag in dieser Woche, also Montag sind sie ins Krankenhaus gegangen und der Dienstag ist jetzt einfach nur abwarten und nochmal, es werden Tests gemacht und so etwas. Und das würde ich gerne vorlesen, wie Katja diesen Tag beginnt und noch zu Hause und dann ins Krankenhaus kommt und dann eben so einen besonderen Einfall hat, den du schon kurz erwähnt hattest. Dienstag. Warum habe ich nur noch Albträume? Warum zwingen wir Kinder nicht über den Rand zu malen und tun so, als wäre das total wichtig? Wann habe ich den Termin bei der Hausärztin? Hoffentlich nicht morgen? Warum hat Sting seit 20 Jahren kein gutes Lied mehr geschrieben? Warum werde ich nach einer Dusche nicht mehr wach? Das Fiepen des Waffeleisens reißt sie aus ziellosen Fragen. Sie stellt das Radio und damit den Sting-Song aus, klappt das Gerät auf und hieft die Waffel heraus. Deutlich zu dunkel. Sie schiebt den Regler nach unten. Der Geruch nach etwas leicht Angebranntem führt sie zwangsläufig zu dem Tag zurück, als das Ergebnis der Biopsie vorlag, als sie Gewissheit hatten. Sie schafft es nicht, diese Bilder zu vermeiden. Sie auf Abstand zu halten, das hat sie gelernt. Sich nicht davon mitreißen lassen, nicht gleich auseinanderfliegen, sie auf die Bühne stellen und betrachten. Nichts leichter als das. Wie war das also an jenem Tag? Mutter und Tochter sitzen im Besprechungszimmer, sie warten. Der Arzt kommt hinzu. Dr. Novak ist sein Name. Er hat die Möglichkeit, sich hinter seinem Schreibtisch zu verschanzen, sein Gesicht hinter dem Bildschirm zu verbergen. Sie hingegen sitzen völlig ungeschützt im Raum. Er sagt das, was sie befürchtet haben. Aber zwischen der Befürchtung und der Gewissheit gibt es einen großen, wenn nicht einen gewaltigen Unterschied. Die eine ist mit der Hoffnung befreundet, die andere nicht. Als sie wieder aus dem Zimmer sind, wissen sie nichts zu sagen. Sie gehen Hand in Hand zum Aufzug. Sie steigen richtig ein und falsch aus. Sie verlieren die Orientierung. Sie fragen nach, sie sind im Eingangsbereich. Da die Mutter keinen Führerschein hat, müssten sie mit dem Bus nach Hause fahren. Doch das ist unmöglich. Für ihre verunsicherten Füße könnte schon der Weg zur Bushaltestelle zu weit sein. Sie bestellen ein Taxi. Der Taxifahrer redet unaufhörlich und im Radio läuft überlaut ein Song, den die Mutter lange nicht und den die Tochter vermutlich noch nie gehört hat. Felicità von Albano und Romina Power. Die Tochter fragt, ob dieses Wort nicht so etwas wie Freude bedeutet. Die Mutter entgegnet, es bedeute Glück. Das passt ja, sagt die Tochter, und die Mutter fühlt in diesem Augenblick deutlich wie nie, wie man gleichzeitig in einer Welt sein kann und von ihr getrennt. Und wie das der Welt herzlich egal ist. Sie hält nicht einfach an, nur weil die eine oder der andere nicht mehr mitkommt. Sie dreht sich weiter und lässt glückliche Menschen von ihrem Glück singen. Das Glück ist ein Strand bei Nacht. Die heranwogende Welle, das Mondlicht, deine Hand auf dem Herzen, dein unschuldiger Blick, die funkelnden Sterne, die Sommersprossen auf der Nase, dein Lächeln, deine Berührung, das ist das Glück. Felicità, ta, ta. Diese ganzen beschissenen Lügen. Zu Hause wissen sie nicht, was sie tun sollen, aber irgendetwas müssen sie ja tun, um nicht verrückt zu werden. Sie könnten alles tun, alles wäre gleich sinnlos, also beschließen sie, Waffeln zu backen. Die erste Waffel wird nichts, wie immer, der Teig klebt am Eisen. Und als die Mutter die Fetzen herausgeschabt und eine neue Teigportion nachgelegt hat, fängt die Tochter an zu weinen. Dann weinen sie beide, sie lernen ganz neu zu weinen. Sie dachten vielleicht, sie hätten schon jede Art zu weinen kennengelernt und durchgemacht, doch das ist nicht so. Und irgendwann ist die zweite Waffel schwarz, es qualmt, es stinkt und aus ihrem Weinen wird zuerst ein Lachen und dann eine lange Umarmung. Du schaffst das. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Die ersten Sätze dieser Art fallen und sie fühlen sich noch nicht wie Kaugummi an, zu lange im Mund gelassen. Und seit diesem Tag sind zumindest die Waffeln eine sichere Sache, denkt sie. Das Stärkungsessen vor und nach den Operationen, zwischen den Chemozyklen, als Paula wieder mehr als nur Suppen und gekühlte Bananenstücke herunterbrachte. Katja hat gehofft, nie mehr darauf zurückgreifen zu müssen, auf diese Gewohnheitskrümel mitten im Ausnahmezustand. Sie wirft sich die zweite Ibu ein, kontrolliert dreimal, ob sie alles ausgeschaltet hat, geht mit der Tupperdose voller Waffeln nach unten. Im Treppenhaus begegnet ihr Susanna. Sie hatte während der Chemo angeboten, Paula Augenbrauen zu tätowieren. Paula hatte abgelehnt. Heute ist die Operation? Nein, morgen. dann wird morgen ein guter Tag werden. Heute ist es egal, aber morgen wird es gut. Katja nickt und lässt die Nachbarin stehen. Gespräche abzubrechen, bevor sie zu einem Rührstück werden, das musste sie schnell lernen. Und seitdem spricht sie mit Susanna nur noch kurz. Als sie durch die Stadt fährt und später das Rad durch den Wald schiebt, spürt sie erneut diese sich weiterdrehende fremde Welt. Äußerlich hat sich nichts verändert, gar nichts. Die Menschen fahren zur Arbeit, zum Einkaufen, grüßen sich, verabschieden sich, brüllen sich an, wenn der eine dem anderen im Verkehr die Vorfahrt nimmt. Auf dem Waldweg hoch zum Klinikum schwirren die ersten Zitronenfalter durch die Luft. Bei einem hat sie das Gefühl, er würde sie begleiten wollen. Alles beginnt zu erwachen, sich zu erheben, den Winterschlaf abzuschütteln. Frisches Grün an den Birken, die Blätter der Blutbuche haben ihr sattes Rot zurück. Und sie ist wieder nur ein Schatten auf diesem Wimmelbild. Sie huscht hindurch, pendelt von der Wohnung zu diesem Nichtort von einer Klinik. Dort schlagen die Uhren anders, dort wird anders buchstabiert, anders gezählt. Dort ist 11 eine gerade Zahl. Wer hat das zu ihr gesagt? Dann ist 11 eine gerade Zahl. Sie kommt nicht mehr drauf. Der Weg ist nun nicht mehr so steil, sie kann weiterfahren. Nur noch wenige Minuten, dann hat sie die Klinik vor sich, den Altbau, baumumstanden, die zu einem Irrgarten formierte Hecke am Rand. Und daneben der wuchtige, molochartige Neubau, 1001 Fenster, Antennen, Rohre, Zufahrten, Schranken, Zäune, Abteilungen, Hinweisschilder. Das Parkhaus, der Hubschrauberlandeplatz, das Heulen der Sirenen. Und wenn man das im Dunkeln sieht, wirkt es wie eine Stadt in der Stadt. Die kleine Großstadt der Kranken. Als sie das Zimmer betritt, findet sie ihren Vater auf dem Besuchsstuhl sitzend mit überschlagenen Beinen. Paula mit aufrechtem Oberkörper im Bett. Eine Infusion bahnt sich den Weg in ihre Blutbahnen. Unklar, was sie gerade gemacht haben, ob sie sich unterhalten haben, ob sie geschwiegen haben. Paula hat nicht das Handy in der Hand. Immer hat sie das Gefühl, sie zu stören. Wenn sie in das Zimmer kommt, ein bedeutender Augenblick, ein wichtiges Gespräch, das Paula so nie mit ihr führen würde. Die beiden waren schon immer ein verschworenes Duo, eigentlich seit Paula ein Baby war. Wenn sie geschrien hatte, musste man sie nur in Alfreds Arme legen. Sie schauten sich an und es war Ruhe. Die Belastungstests habe Paula klaglos mitgemacht, berichtet Alfred und reibt sich die Augen. Die Infusion sei nichts Arges, nur ein kleiner Kräftigungstrank für die Blutkörperchen. Die Ergebnisse werden dann am Nachmittag verkündet, aber ich glaube ohnehin, dass das alles nicht nötig ist. Sicher haben sie zu wenig Personal und mussten deshalb schieben. Ich habe Waffeln gebacken, sagt Katja und versucht wie eine stabile, ich bekomme auch in Scheißsituationen und nach einer Horrornacht immer noch etwas gebacken Mutter zu klingen. Und das muss, bitteschön, doch eine erfreute Reaktion hervorrufen. Hurra, du hast daran gedacht, Waffeln. Diese schöne Tradition, immer her damit. So einfach ist das nicht. Paula schüttelt müde den Kopf, sie mag nichts essen. Nicht mal ein kleines Stück. Nicht mal ein kleines Stück. Der Vater greift indes in die Dose und isst bedächtig mit geschlossenen Augen. Das ist seine neue Maxime, alles achtsam ausführen, nichts nur nebenbei. Ich mache dann mal los, sagt er, als er die dritte Waffe verspeist hat. Greift sich den prall gefüllten Jutebeutel. Was ist da drin? Haben Sie etwas gespielt? Schach? Er beugt sich über Paula, streichelt ihr über den Kopf, küsst sie auf die Stirn. Sie lässt es ohne Gegenwehr geschehen. Du schaffst das, mein Mädchen. Morgen nach der OP sehen wir uns wieder und dann wird alles wieder gut werden. Okay, na dann tschüss, Opa, sagt sie leise und schließt die Augen. Keine Träne kommt heraus. Alfred geht seines Weges, sie bleibt bei Paula. Wie weiter? Das Warten und das Schweigen einen langen Nachmittag? Nein, denkt sie, das halte ich nicht aus. Ihre Tochter sitzt noch immer aufrecht im Bett, die Hand liegt offen auf dem Fuchs, als wollte sie ihn streicheln. Das Bernsteinlicht ist zurück im Zimmer, es ist plötzlich merkwürdig leise. Draußen scheppert und klappert einmal nichts. Keine Rufe sind zu hören. Es ist in diesem Augenblick, als wären sie allein hier, in einem großen, verlassenen, hässlichen Hotel. Sie setzt sich auf den Stuhl neben dem Bett, nippt am Kaffee und bevor Paula noch nach dem Handy greifen kann, sagt sie: Ich möchte dir eine Geschichte erzählen.
Eine Geschichte?
Ja, so wie früher. Du meinst eine erfundene Geschichte? Eine erfundene Geschichte. Paula verzieht keine Miene, wenigstens blockt sie es nicht sofort ab. Längere Pause, dann sagt sie: Du hast immer sehr schöne Geschichten erzählt.
Das weißt du noch?
Klar. Wie könnte ich Prinzessin Ping-Pong vergessen? Stimmt, mit der haben wir uns bestimmt ein Jahr lang beschäftigt. Stoff für mehrere Staffeln. Ein Lächeln liegt auf Paulas Lippen. Und wie heißt die Geschichte?
Sie heißt der Fuchs und das Mädchen.
Sehr witzig. Nein, sie heißt wirklich so. Oder soll sie lieber das Mädchen und der Fuchs heißen? Ich möchte doch keine Geschichte über mich hören. Warte erst mal ab.
Du meinst es wirklich ernst damit, oder?
Aber sicher.
Also gut, wir können es ja mal probieren. Alles ist besser, als hier herumzuliegen und zu warten.
Na, vielen Dank auch. Vielleicht mal soweit.
Ja, vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön.
Du hast ja auch in dem Auszug, den du gerade gelesen hast, schon referiert auf den Titel. 11 ist eine gerade Zahl. Katja wird sich dann später auch noch erinnern, wo sie das gehört hat. Mhm. Und ich habe das für mich so interpretiert, dass dieser Satz, 11 ist eine gerade Zahl, eigentlich versucht in Worte zu fassen, dass eine Situation eingetreten ist, wo die alten Regeln nicht mehr gelten. Etwas Neues, etwas ist passiert, was dazu führt, dass man sich komplett umorientieren muss. Und das ist eben in dem Fall diese Krankheit. Man kann eben nicht weiterleben wie bisher, sondern das hat Auswirkungen. Und das ist ja auch das, was wir mit Katja durchleben, so die ganze Bandbreite an Gefühlen, die damit einhergehen, sich das Einlassen auf die Situation, auch vielleicht das Ignorieren, das Verzweifeln darüber, das Hoffnungsschöpfen. Das begleiten wir emotional oder auf Gefühlsebene und zugleich spielt aber auch ein Großteil der Geschichte dann im Krankenhaus, wo wir auch was über die Abläufe erfahren im Krankenhaus, was genau bei so einer Chemotherapie passiert. Wie hast du das recherchiert? Also sowohl, ich sag jetzt mal, auf diesem Gefühlsspektrum, was man durchlebt, also aber auch ganz konkret, was passiert eigentlich bei so einer Erkrankung?
Zu einem gewissen Teil kann ich auf eigene Erfahrung als Angehöriger von Krebserkrankten zurückgreifen, wobei das mit der Geschichte nicht unbedingt vergleichbar ist oder ich glaube, nie kann man da einen Fall mit dem anderen auch vergleichen. Und ein großer Teil der Vorbereitung und überhaupt des Mutschöpfens, sich das auch zu trauen, das so zu erzählen, war, viele Gespräche zu führen. Mit das Wichtigste war mit einer Mutter, deren Tochter im Alter von 16 an Krebs erkrankt war, mit einem guten Ausgang. Das war ja unglaublich, da wir uns vorher nicht kannten, dass dieses Gespräch so schnell auch auf einer sehr vertrauensvollen Ebene ablief. Und auch ich habe das natürlich erzählt, worüber ich schreiben möchte, und sie mich sehr bestätigt hat und ermutigt hat, das auch zu tun und dass ich das auch darf und auch als Mann darf, über eine Mutter zu schreiben. Das ist vielleicht auch erstmal ungewöhnlich.
Also solche Gespräche waren unglaublich wichtig. Dann aber auch der Gang wirklich in die Klinik. Ich wohne in Bamberg und im Erlangen ist nicht weit und da gibt es eben eine Kinderklinik, die oder ein Universitätsklinikum mit einer Kinderklinik und da habe ich gefragt, ob ich Einblick nehmen darf und ob ich das auch, also ich hatte so viele medizinische Fragen und zu diesen Abläufen, die du erwähnt hast, ob sie mir da helfen können, ob sie mir die Türen öffnen könnten. Und das war auch so eine tolle Erfahrung, weil das ganz, ganz problemlos lief und sich Ärzte, Psychologinnen, Pädagoginnen Zeit genommen haben, die alle in Berufen sind, die also wo es eigentlich gar keine Zeit für so etwas gibt noch nebenbei, aber die das ernst genommen haben und mir da auf Augenhöhe begegnet sind. Und das war, ja, ich durfte einfach so viele Fragen stellen und habe Antworten darauf bekommen. Und das war auch wichtig für den Weg, das zu schreiben, auf jeden Fall.
Wie führt man dann solche Gespräche? Also ich glaube, es ist ja schwer, gerade wenn du ein Gespräch von der Mutter erzählt hast, da zu sitzen, es wird vielleicht Material für das Buch. Also kann man so auf der Ebene dann überhaupt denken?
Eigentlich musste ich es ja sagen. Also das war ja schon der Anlass auch, oder das, wonach ich gesucht habe. Also ich habe es jetzt nicht Material, glaube ich, genannt, sondern eigentlich auch vor allem nach Sicherheit. Ich hatte dann auch dieses Gespräch aufgezeichnet, aber nie mehr angehört, weil es eigentlich auf einer emotionalen Ebene viel wichtiger war als auf einer konkreten inhaltlichen Ebene zum Beispiel. Oder überhaupt mit einem Vertrauen aus diesem Gespräch zu gehen, war in diesem Fall wichtiger. Und ich konnte nur sagen, wer ich bin und natürlich schon, was ich vorhabe und dann hoffen, dass wir eine gemeinsame Ebene finden. Und das hat wunderbar geklappt, Gott sei Dank, ja.
Und gab es auch Dinge, die du erfahren hast, vielleicht Momente, die du mit anderen geteilt hast, wo du gesagt hast, das kann ich nicht oder das möchte ich nicht in das Buch packen, weil das vielleicht ein Vertrauensbruch ist oder vielleicht auch zu viel ist oder zu hart?
Also das betrifft ja vor allem auch eigene Erfahrungen. Und ja, das war so, der Schreibprozess fing eigentlich an, dass ich eigentlich dachte, ich erzähle sehr stark auch an diesen persönlichen Erfahrungen entlang. Also nicht unbedingt autofiktional, aber schon auch sehr das aufgreifend. Und das hat sich dann sehr, sehr stark verwandelt, transformiert. Und das darf es bei mir auch. Also das lasse ich zu. Ich habe da nicht so einen festen Plan, dass es bei mir bleiben muss, sondern es darf dann auch weggehen. Und hat sich verwandelt in eine Geschichte über eine alleinerziehende Mutter mit einer 14-jährigen Tochter. Und das ist dann in diesem Prozess eben geschehen und hat für mich vielleicht auch den Vorteil gehabt der Distanzierung von genau solchen Fragen. Also möchte ich auch bestimmte Dinge eigentlich gar nicht erzählen, sondern ich habe es dann fiktionalisiert, könnte man sagen, und sich verwandeln lassen in diese Geschichte.
Was in deinem der Geschichte sozusagen in dieser Ebene auch eine Rolle spielt, was immer wieder aufgegriffen wird, ist die Frage, wie wir uns eigentlich diese komplizierte und oftmals unerklärbare Welt erklären. Also gerade eben, ich sage es mal, Schicksalsschläge, Ereignisse, mit denen wir nicht rechnen, Dinge, die wir uns nicht erklären können, wie wir da trotzdem versuchen, daraus Mythen zu machen und Legenden. Also es gibt so eine Passage, wo du über die Rauhnächte schreibst zum Beispiel, die ja gerade gewesen sind und die wilde Jagd zum Beispiel erwähnst du dann auch, beschreibst es als dieses ganze Abracadabra.
Ja? Das sagt die Mutter dazu sehr, sehr abwertend, aber Katja ist immer jemand gewesen, der mit und in diesen Geschichten gelebt hat oder die sie ernst genommen hat. Und sie hatte eben als Kind ein Ritual, wo sie so ganz fest die Fäuste zusammengepresst hat, also fast bis es angefangen hat zu bluten im Grunde, um eben diese bösen Mächte fernzuhalten von der Familie und vom Haus, und hat ganz fest dran geglaubt. Und ihr Vater schon auch, also war so auch eher zugänglich zu diesen Legenden und Parabeln und Mythen, nur die Mutter eben eher nicht, genau, und die hat dann das immer so, was wollt ihr mit eurem ganzen Abracadabra? Aber deshalb hoffe ich, ist es auch plausibel, dass Katja eben anfängt, eine Geschichte zu erzählen, auch wenn sie eine 14-Jährige vor sich hat, der man eigentlich keine Märchen mehr erzählt in dem Alter. Aber sie versucht es nochmal, weil es eine Kraft hat und weil es sie immer zusammengeschweißt hat in der Vergangenheit. Und warum nicht auch noch einmal jetzt? Das ist so die, glaube ich, auch sehr intuitive Hoffnung, die Katja hat.
Ja, vielleicht können wir da jetzt auch gleich noch einen Auszug hören.
Gerne, ja. Und also sie ist so diese sehr Literatur- und Geschichten-affine Person, auch Lehrerin in einer Grundschule und ohnehin sehr stark mit diesen großen Erzählungen, Michael Ende und so weiter, wie sie alle heißen, noch beschäftigt und liest sie eben auch sehr, sehr häufig immer noch. Und an diesem Tag vor dem Dienstag, vor diesem Zwischentag, ist sie auch im Kinderzimmer von Paula und guckt nochmal so durch die Bücherregale. Und ich glaube, so ganz intuitiv, was ist eigentlich so das, was sie, ihre Tochter noch interessiert, sind das noch Geschichten? Und wird da auch durchaus fündig und entdeckt ein Buch, das sie nicht kennt und blättert das so ein bisschen durch und merkt so, das liest sie also gerade, in solchen Geschichten steckt sie gerade. Und vielleicht ist das auch so ein Anhaltspunkt, wie sie versucht, ihrer Tochter dann ein Märchen am nächsten Tag zu erzählen. Also wie es aussehen könnte, ein Märchen für eine 14-Jährige. Und ich möchte so eine kleine Stelle aus dieser Geschichte lesen. Und Katja denkt auch wirklich nur, das ist nur für diesen einen Tag. Ich erzähle das und das wird Zeit überbrücken. Aber Paula möchte immer mehr hören, am nächsten Tag, am übernächsten Tag. Und es wird so eine Brücke über diese ganzen Tage, die so schwierig sind. Und gibt, glaube ich, der Erzählenden und der Zuhörenden großen Halt. Und ich war ja gerade dabei, wo Katja so das einführt, diese Geschichte. Und da lese ich einfach mal kurz noch weiter. Und dann kommen wir mitten hinein ins Märchen. Also sie sagte ja, die Geschichte heißt Der Fuchs und das Mädchen. Sehr witzig, antwortet die Tochter, nein, sie heißt wirklich so oder soll sie lieber das Mädchen und der Fuchs heißen? Ich möchte doch keine Geschichte über mich hören. Warte erst mal ab. Du meinst es wirklich ernst damit, oder? Aber sicher. Also gut, wir können es ja mal probieren. Alles ist besser, als hier herumzuliegen und zu warten. Na, vielen Dank auch. Sorry, ich meine, es kann jetzt losgehen. Paula macht es sich bequem, schließt die Augen. Katja überlegt so lange. Ihre Tochter öffnet wieder die Augen, sieht sie fragend an. Ja, was ist denn jetzt? Es war einmal. Sehe ich so aus, als würde ich damit eine Geschichte beginnen? Also gut, aber jetzt fang endlich an. Noch eine Waffel zur Stärkung? Was zum? Und wie lautet eigentlich der heutige Spruch auf dem Essenstablett? Cut! Wie sehr ich es vermisse, auf diese Weise mit ihr zu sprechen, denkt sie. Überhaupt einmal wieder mit ihr zu sprechen und nicht nur neben ihr zu stehen und im Wortsteinbruch zu arbeiten. Froh, wenn sich ein Wort abschlagen lässt aus der Wand des Schweigens. Doch es ist schon wieder vorbei damit. Was hast du dir da eingebrockt? Sie holt Luft. Also fangen wir an. Ja, und sie fängt an, eine Geschichte zu erzählen von einem Mädchen, das Pola heißt. Und Pola spielt mit ihren Freundinnen eines Nachmittags im Park und sie entdecken einen Fuchs, einen dunklen Fuchs, einen Schattenfuchs. Und Pola glaubt, ihre Lehrerin mal gehört zu haben, dass diese Füchse eigentlich ausgestorben sind oder wenigstens sehr, sehr selten sind. Und Pola beschließt, hinter diesem Fuchs herzurennen. Wenn man einmal im Leben vielleicht so ein Tier sieht, auch noch in einem Park, muss man doch hinterher. Die Freundinnen rufen, bist du verrückt geworden? Und wir dürfen doch auch gar nicht über diese Brücke eigentlich. Und bleiben zurück und Pola rennt diesem Tier hinterher und findet es, trifft es auf einer Lichtung und hat zumindest das Gefühl, dass sie dem Tier näher kommt, sich mit ihm anfreundet, also darf den Fuchs streicheln. Der Fuchs kommt ihr sehr nahe, berührt sie und die Dämmerung setzt ein und Pola weiß gar nicht mehr, wo sie ist überhaupt, hat keine Orientierung, wo kam sie her, wo geht sie hin. Und der Fuchs geht los und sie hat auch jetzt wieder das Gefühl, er wird sie schon wieder nach Hause bringen. Und das tut er sogar. Er führt sie bis zu dieser Brücke, dieser ominösen, zurück. Und sie müsste eigentlich nur noch ein paar Schritte gehen und ist wieder in diesem sicheren Gebiet, als plötzlich ein Schatten auftaucht. Und das ist wie so, eigentlich mehr als ein Schatten, das ist etwas Organisches, Rankendes, Gewächse, die näher kommen, die sich um sie schlingen möchten und die sie daran hindern, über diese Brücke zu gehen. Und das Mädchen rennt wieder los, rennt weg und gerät in eine Stadt. Und es war Spätsommer, als sie losgerannt ist, aber plötzlich ist es Herbst geworden und sie hat jegliches Gefühl für Zeit, für Raum verloren und kommt in eine ihr völlig fremde Stadt und verliert auch den Fuchs, also der ist nicht mehr da. Und ich möchte so ein bisschen über diese Stadt jetzt vorlesen, wie die sich anfühlt für das Mädchen, wie die gebaut ist. Pola war in die Stadt gelaufen, in die falsche Richtung, wobei sie nicht wusste, welche die richtige Richtung war. Wo sollte sie nach einem Weg suchen und was würde sie gegen den Schatten ausrichten können? Der Asphalt stach mit seinem Schotter und seinen Splittern in ihre nackten Füße. Sie biss die Zähne zusammen. Die Stadt war leer und kalt. Wo waren die Menschen? Waren sie alle in ihren Wohnungen? Es gab keine Klingeln, keine Namen, die Türen hatten nicht einmal Griffe. Blaues Licht flackerte hinter den Fenstern. Pola erreichte einen weitläufigen Platz, die Häuser standen groß und dumm im Kreis. Schienen kreuzten sich hier zu einem Stern. Auf Tafeln waren Abfahrtspläne mit Kolonnen von Zahlen und Buchstaben verzeichnet. Doch keine Bahn fuhr. Sie entdeckte einen Brunnen, auf dem Wasser formten sich Luftblasen und zerplatzten wieder, als würde das Wasser kochen. Sie trank davon. Es war eiskalt. Pola blickte auf. Der Wind ließ das Herbstlaub kreisen. Der Himmel war ein Gemisch aus Blau und Grau, ein seltsam undeutliches Licht. Da rührte sich etwas an einer der Haltestellen. Es waren vier Gestalten. Sie warteten unter dem Wellblechdach, trugen lange Mäntel, hielten breite Ledertaschen in der Hand. Die Hüte und Mützen tief in die Gesichter gezogen. Sie lief zu ihnen, sprach sie an: Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir sagen, wo ich bin? Niemand machte sich die Mühe, sie überhaupt anzuschauen. Sie blickten an ihr vorbei in die Ferne. Ein Mann hob langsam den Arm und las anscheinend die Uhrzeit an seinem Handgelenk ab. Die Frau neben ihm tat es ihm gleich. Sie bewegten sich zeitlupenhaft, die anderen starrten vor sich hin. Kein Wort. Hallo, hören Sie mich, können Sie mir helfen? Pola stellte sich zu der Frau, winkte ihr zu, als stünde sie nicht direkt vor ihr. Sie reagierte nicht, war eingefroren. Aber der Mann neben ihr sprach plötzlich, kalt an ihr vorbei: Mach nicht so viel Wind. Aber ich... Er blickte erneut auf das Handgelenk. Er trug eine Uhr ohne Ziffern. Man konnte von ihr nichts ablesen. Eine Bahn fuhr ein und bremste mit einem lauten Quietschen. Funken sprühten. Die Leute stiegen mühsam ein, ohne sie weiter zu beachten. Nur der Mann, der mit ihr gesprochen hatte, sagte beim Einsteigen noch zu ihr: Hör auf damit. Es hat keinen Sinn. Pola suchte auf einem der Abfahrtspläne den Namen ihrer Heimatstadt. Es waren nur endlose Zahlen und Buchstaben verzeichnet, ohne ersichtlichen Zusammenhang. Sie verließ den Platz, das verschwitzte Kleid klebte ihr am Rücken, der Hunger biss ihr ein Loch in den Bauch. Ein paar Straßen weiter kam sie an einen Spielplatz. Es war nicht mehr als eine Schaukel mit einem gerissenen Seil. Ein Kletterhäuschen, in dem sich Vögel eingenistet hatten. Zwei Kinder spielten mit einem knöchelhohen Apparat. Eine Art Blasebalg. Man konnte ihn mit dem Fuß bedienen und er produzierte rosafarbene Kugeln, die sich, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht hatten, von der Apparatur lösten und davon schwebten, ähnlich wie Seifenblasen, nur dass sie undurchsichtig waren, sie wirkten wie angemalt. Pola ging zu den beiden Kindern, ein Mädchen und ein Junge. Für einen Spielplatzbesuch waren sie viel zu sauber. Nicht ein Fleck war auf den hellen Kleidern auszumachen. Die beiden begnügten sich damit, mit ihren glänzenden braunen Schuhen abwechselnd diese Kugeln in die Welt zu schicken, ohne dass sie damit etwas anstellten. Sie sahen ihnen andächtig hinterher, wirkten in sich gekehrt. Pola erinnerte sich an einen jener Tage im Park. Es war nicht so, dass die beiden Kinder und ihr merkwürdiges Spielzeug sie darauf brachten. Die Bilder überfielen sie, als würde sie ihr jemand aufzwingen wollen. Sie erinnerte sich daran, wie es war, das Haus zu verlassen, nach draußen zu gehen und in den Park zu rennen, sich zu verstecken und zu spähen, auf Bäume zu klettern, im Sand zu graben, etwas zu bauen, etwas mit einem Seil einzuwickeln, etwas auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen. Ein unbeschwerter Tag. Sie war sich allerdings nicht sicher, ob es wirklich ihre eigenen Erinnerungen waren. Es passte nicht genau. Irgendetwas stimmte nicht. Je näher sie den Kindern mit ihrem Apparat kam, desto leuchtender wurden die Farben der Bilder, desto unwirklicher aber auch. Und so erschöpft und hungrig sie war, sie verspürte den Drang, nein, es war ein Zwang, sich zwischen die rosafarbenen Kugeln zu stellen und sie zu berühren. Sie verhielten sich wie Luftballons. Man konnte sie schießen oder mit den Händen wegschlagen, ohne dass sie platzten. Sie musste mit ihnen spielen. Das Mädchen und der Junge ließen sich davon weder beeindrucken noch ablenken. Der Junge sagte nur: Lass das, es sind unsere Kugeln. Pola ließ es nicht bleiben und sah zu, dass sie die Kugeln auf die beiden Kinder lenkte. Sie knallte die Ballone in ihre Richtung, bis sie an ihnen abprallten und in eine andere Richtung davonflogen. Lass das, wiederholte der Junge. Pola fragte, ob sie die Maschine auch einmal bedienen dürfe. Wir wollen nicht mit dir spielen, sagte das Mädchen. Hast du mal in den Spiegel geschaut? Pola sah an sich hinab. Das Kleid war grau und voller Flecken. Der Riss an ihrem Arm war schlecht verheilt, rotgrauner, juckender Schorf. Die Füße starrten vor Dreck, vermischt mit Blut. Hast du mal in den Spiegel geschaut? Sie hatte die Worte des Mädchens als ein viel zu lautes Echo im Ohr. Es machte sie wütend. Es gab keinen Grund, sich mit diesen Dummköpfen abzugeben. Weg, dachte sie, weg von ihr. Aber die Kugeln zogen sie noch immer in ihren Bann. Warum bist du nicht so wie wir? Sagte da der Junge und bediente weiter ungerührt den Blasebalg. Wir spielen nicht mit Kindern, die nicht so sind wie wir. Ich möchte gar nicht so sein wie ihr, erwiderte Pola und etwas fing an, in ihrer Brust zu hämmern. Oh doch, das willst du, sagte das Mädchen und setzte ein kaltes Lächeln auf. Da reichte es ihr. Pola schlug so kräftig auf eine der Kugeln ein, bis sie lautlos platzte. Und noch eine, und noch eine. Die rosafarbenen Fetzen fielen zu Boden, sie schlug um sich. Noch eine, noch eine. Der Junge hörte auf, den Blasebalg zu treten, nahm kopfschüttelnd den Apparat. Beide Kinder gingen wortlos davon. Ihre hellen Kleider hatten nichts abbekommen. Pola machte weiter, bis sie alle Blasen zum Platzen gebracht hatte. Dann setzte sie sich auf die Bank neben dem Kletterhaus. Sie schloss die Augen, begann plötzlich zu frieren, doch sie konnte nicht weiter. Ihr Atem ging zu schnell, gleichzeitig fühlte sie sich unendlich müde. Sie lauschte und hörte der Stadt zu. Sie war so leer. aber sie war, so schien es, niemals leise. Das Bremsen einer Bahn, Metall auf Metall, da war ein Knistern, ein Knacken und elektrisches Sirren. Tränen sickerten aus ihren verschlossenen Lidern und als sie die Augen wieder öffnete, waren die Kinder außer Sichtweite und vor ihr stand der Fuchs. Sie wusste sofort, dass es Silberfuchs war. Sein Fell schien noch dunkler geworden zu sein, vielleicht lag das am fehlenden Licht. Die helle Feldsträhne auf dem Rücken leuchtete wie frisch gefallener Schnee. Du bist hier, sagte Pola. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das Lesen dieser Geschichte, die von diesem Moment an die zweite Hauptrolle spielt in dem Buch. Mhm. Also die beiden Geschichten, also die Geschichte im die Krankengeschichte, die Geschichte im Krankenhaus beginnt sich zu verschränken mit der Geschichte des Fuchses und der Welt. Und das fand ich ganz interessant, weil das ja der Mutter auch die Möglichkeit gibt, bestimmte Gedanken in diese Geschichte zu geben, auch bestimmte Gefühle oder Zustände auch für sich zu verarbeiten. Außerdem überbrückt ja auch Zeit. Also du beschreibst ja auch, dass viel sozusagen im Krankenhaus viel damit, die beiden viel Zeit damit verbringen, einfach zu warten, also Wartezeit. Und was ich auch, das ist ja schon erwähnt, interessant fand, dass es die beiden auch wieder näher bringt. Also die Paula ist 14 Jahre, also wo es ja auch eine Zeit ist, wo man dann eben versucht, sich eigene Räume zu erobern und das bringt die Mutter und die Tochter wieder näher zusammen. War dir das, als du begonnen hast, diese zweite Geschichte zu schreiben, eigentlich bewusst, dass die Geschichte so viel leisten muss oder kann?
Also ich habe schon dran geglaubt, oder ich glaube generell daran, dass Geschichten das leisten können, dass sie diese Form von Nähe herstellen, auch vielleicht von Identifikation mit einer Situation oder mit einer bestimmten Rolle. Aber dass es für die Figur auch wirklich funktioniert, das war mir am Anfang noch nicht so klar, oder für beide Figuren ja auch. Und vor allem auch wollte ich auch nicht zu viel bewusst herstellen, also zu viel bewusst Metaphorik hineinbringen, die ich steuere, sondern das sollte erst einmal, die Geschichte durfte sich erst einmal entwickeln, in einer ja bild- und wortlosen Situation, ja, also sie ist einfach sprachlos und jetzt kommen plötzlich Bilder und Worte ins Spiel und die spiegeln natürlich sehr, sehr viel von der Krankheit, von der Situation in der Klinik. Aber ich glaube, dass es im Laufe des Erzählens dann sogar so weit kommt, dass die Geschichte selbst auf das Erleben dieser Kliniksituation einen Rückspiegelungseffekt sozusagen hat und das auch verändert. Und das fand ich unglaublich spannend, dass es im Grunde dann in beide Richtungen sich entwickelt.
Wie hast du das eigentlich ganz praktisch gemacht? Also hast du die parallel geschrieben, also chronologisch sozusagen, wenn das Kapitel im Krankenhaus damit geendet hat, jetzt geht die Geschichte weiter mit dem Fuchs, schreibst du dem Mädchen und Fuchs weiter? Mhm. Oder hast du diese, sozusagen dieses Märchen eigentlich ganz eigenständig entwickelt, um dich eben so ein bisschen davon zu lösen, alles zu überfrachten, vielleicht mit symbolischen Bedeutungen der Krankengeschichte?
Das war am Anfang auch eine ganz offene Frage und es hat sich dann aber im Laufe des Schreibens so entwickelt, dass es sich so abgewechselt hat, wie es dann im Grunde auch im Buch verwoben ist. Und das hat mir dann sehr gefallen, weil es eben genau diese Bezüglichkeit in beide Richtungen plötzlich auch beim Schreiben geben konnte. Also ich hatte nicht das Märchen schon fertig und dann habe ich dem hinterhergeschrieben oder umgekehrt, sondern beides hat immer auch aufeinander geantwortet, ziemlich direkt. Und das fand ich dann viel spannender, als das so zu trennen. Trotzdem war es natürlich immer wieder auch ein Distanzieren von der einen Ebene und ein Springen in die andere. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, weil es natürlich emotional auch manchmal sehr, sehr heftig wurde und schwierig wurde, so in dieser einen Ebene, vor allem auch in der Krankenhausebene, sich lange aufzuhalten, auch als Schreibender. Und dann diesen Wechsel zu haben, war für mich auch eine Distanzierung wahrscheinlich.
In der Vorschau oder Ankündigung des Buches wird auf Tausend eine Nacht, also Märchen aus Tausend eine Nacht verwiesen. Ich selbst musste an den Film The Fall denken, der so eine ähnliche oder ein bisschen andere Voraussetzung, da erzählt ein Kranker eine Geschichte, aber wo es auch zwei Ebenen gibt. Du selbst hast schon die unendliche Geschichte erwähnt, die auch in dem Buch angesprochen wird. Also Vorbilder, die sich auch mit diesen Geschichten erzählen, vielleicht als eine Möglichkeit, Dinge zu verarbeiten, als auch vielleicht Trost zu finden. Mhm. Hast du dich mit diesen Vorbildern auseinandergesetzt?
Ja, nicht zu viel, genau, weil ich auch immer so Sorge habe, dass es dann zu stark einwirkt. Aber ja, das sind schon, also so dieser Gedanke einer heilsamen Erzählung, oder die bei 1001 Nacht ja sogar Rettung bedeutet, oder zumindest Aufschub, immer eine Nacht weiter, also geht es ja auch um Leben und Tod, weil der König eigentlich nach jeder Erzählung oder nach jedem Abend dann jemanden ja tötet, und das wird eben durch das Erzählen verhindert. Und das ist nicht dieselbe Situation, aber vielleicht eine ähnliche, und entwickelt sich einfach dann auch so. Und ich glaube, dass Erzählungen diese heilsame Kraft haben. Und das war dann aber jetzt erst nachdem ich das abgeschlossen hatte, auch für mich sehr spannend, weiter zu verfolgen, wie Narrationen, wie Erzählungen tatsächlich auch im klinischen, therapeutischen Bereich eine Rolle spielen. Also das wollte ich noch nicht zu genau wissen, damit es mich auch nicht zu stark beeinflusst.
Und in welcher Form geschieht das?
Also zum Beispiel in Erlangen gibt es, also die pädagogische Leitung in der Kinderklinik ist zum Beispiel ausgebildete Märchenerzählerin sogar, die, es funktioniert nicht bei jedem Kind, oder nicht jedes Kind ist da empfänglich, aber die wirklich auch versucht, Bilder und ja, Worte zu finden für die Situation, gerade durch den Rekurs auf diese Märchen, und hat da eben auch das Spektrum auszusuchen, welche Geschichte oder welches Märchen da jetzt passen könnte oder welche Geschichte Kraft geben könnte. Es gibt auch die Bibliotherapie zum Beispiel, wo auch ganz gezielt Bücher, Geschichten gesucht und ausgesucht werden, die in einer bestimmten Situation der Krankheit helfen. Gibt es auch eine Ausbildung sogar dazu. Das hat mich sehr begeistert, aber jetzt erst so im Nachgang eigentlich, wo ich auch sehen wollte, kann ich das ja auch klinisch sozusagen belegen, dass es wirklich auch stimmt, dass, dass das Erzählen so eine Rolle spielen kann.
Ist es in irgendeiner Form messbar, dass es hilft, oder ist es eher intuitiv?
Also ich glaube, messen kann man es, da es ja seelische Prozesse sind, kaum, also zumindest nicht so valide, wie man es aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive gerne hätte. Aber es wird natürlich evaluiert, und es gibt dazu Studien, und die das schon bezeugen, dass es hilfreich ist. Ja. Es gibt auch Kliniken mit wirklich Bibliotheken oder mit solchen ausgebildeten Bibliotherapeutinnen und Therapeuten, die Geschichte zur Situation eben parat haben.
Ja, du beschäftigst ja mit dem Geschichten erzählen, nicht nur, dass du selbst schreibst, sondern dass du auch mit anderen darüber sprichst, wie man eben Geschichten schreibt. Du machst Workshops an Schulen, aber eben auch für Erwachsene, ganz unterschiedlichen Kontexten. Mhm. Und gibt es da etwas, wo du sagst, das möchte ich in jedem Workshop, egal ob das für jemand aus der ersten Klasse ist oder jemand, der 80 ist, mitgeben? Das ist mir ganz wichtig, weil für mich das eigentlich das Wesen von einer Geschichte oder Geschichten erzählen ausmacht.
Also es gibt zum Beispiel das Modell der Heldenreise, also das ein Mythenforscher entwickelt hat, und im Zuge meiner Studie zu Christa Wolf, da ging es um den Medea-Mythos. Jetzt haben Sie sich vielleicht gefragt, warum hat der Mann über Christa Wolf promoviert, aber weil sie eben diese tollen Mythos-Adaptionen geschrieben hat, Cassandra und Medea stimmen, und ich da so eingetaucht bin, was ein Mythos in der Gegenwart gerade heute immer noch leisten kann. Und also Christa Wolf hat das ja für die Gegenwart aktualisiert, und das würde ich, und das kann man mit diesem Modell der Heldenreise zum Beispiel auch zeigen, dass das Spiegelungen sind, menschliche Entwicklungsverläufe, Reisen, Wege, also Rite, Passage, Sprünge über Schwellen, über Entwicklungsstufen. Und das kann man auch Kindern schon ganz toll zeigen, weil so viele Geschichten diese Struktur einfach nach wie vor haben. Also Harry Potter, Star Wars und so weiter, diese großen fantastischen Mythologien oder modernen Mythologien, aber man kann das auch auf sehr realitätsbezogenen Geschichten anwenden und zeigen, ja, das spiegelt zum Beispiel, dass jemand sein Elternhaus verlässt, weil es an der Zeit ist, und er möchte aber vielleicht gar nicht, fühlt sich noch nicht so weit, aber es ist Zeit, diese Passage zu gehen und diese Schwelle zu überschreiten. Und genau diese Schwellensituationen beschäftigen mich nach wie vor sehr. Und da sind die Mythen sind eine Fundgrube nach wie vor genau solcher Erzählverläufe, die Reisen beschreiben. Aber das sind eigentlich, auch wenn es der Kampf gegen einen Drachen ist in einem Märchen, sind es innere Entwicklungsverläufe.
Gerade so diese Theorie der Heldenreise ist ja etwas, was sehr präsent ist, wenn man sich, hast ja schon bei Beispiele erzählt, aufgezählt. Mhm. Aber birgt das nicht auch die Gefahr, dass dann so eine Standardisierung stattfindet? Also zum einen von Geschichten, also wenn man so auf ganz generische Geschichten schaut, aber auch wie wir uns die Welt erklären, dass man nämlich dann sehr schnell in dieses Muster fällt, es gibt eben den Helden, sozusagen den Protagonisten, und dann muss es einen Antagonisten geben und das läuft immer auf den Kampf hinaus und am Ende gewinnt aber der Protagonist. Also liegt da nicht auch eine Gefahr drin in so einer Erklärung?
Total, und deshalb gibt es Gott sei Dank auch Modelle wie die Heldinnenreise, die das spiegelt, aber eben einen ganz anderen Verlauf dieser Reise beschreibt, nämlich nicht dieses klassische, jemand muss als Solitär losziehen, eine Entwicklungsaufgabe bestehen und diese Erfahrung, dieses Elixier, das er da gewonnen hat auf der Reise, dann der gewohnten, der alten Welt zurückgeben. Es gibt dann Modelle, die das als kooperative Reise, als Zusammenarbeit, als Form des gemeinsamen Aufbrechens und auch nur bestehen können, wenn man als Gemeinschaft zum Beispiel auftritt, das so beschreiben und erweitern. Und das verhindert, glaube ich, dass man das so als Kochrezept oder eben als monokausale Erklärung auch für menschliche Entwicklung beschreibt, weil es dann natürlich auch schnell einen sehr, sehr männlichen Charakter oder der Held so bekommt und das versuche ich natürlich stark zu vermeiden, aber dass man so ein Verständnis für dieses strukturell hat, dass es einen sehr, sehr dringenden Anlass gibt, das Gewohnte zu verlassen, aus welchen Gründen auch immer, und sich dieser Aufgabe zu stellen, das ist ein schönes Muster. Und diese Schwellensituationen sind einfach selbst mythisch, finde ich. Das ist sehr, sehr spannend.
Und in den Schreibkursen, die du gibst, also hast du auch in der Schreibakademie, bist du zum Beispiel gewesen, richtest aus Schreiben von Märchen. Hast du da diese Mischung aus sozusagen eben dieser Theorie, wo du eben bestimmte Muster vorstellst, die es in Geschichten gibt und der Praxis, also dass man selbst anhand dieser Muster dann schreibt. Mhm. Du hast auch ein Buch geschrieben, Storythinking durch die Kraft des Erzählens, Mitarbeiter und Kunden gewinnen. Das ist ja, glaube ich, schon für eine Zielgruppe geschrieben, die eher so im Business-Bereich liegt. Wenn du da vor diesem Kontext sprichst über Geschichten, hast du das Gefühl, dass es da einen anderen Blick darauf geht, wie man Geschichten auch benutzen kann, als wenn du das eben in der fünften Klasse machst?
Ja, unbedingt. Und also ich glaube, man kann ja so sagen, es gibt eine dunkle Seite der Macht bei Geschichten und eine sehr positive und helle. Und das ist ja auch interessanterweise genau das, was Christa Wolf in ihrem Medea-Mythos beschreibt, wie Medea eben durch Erzählungen zur Kindsmörderin gemacht wurde und in ihrer Variante ist sie das nicht. Also das Buch führt genau vor, wie jemand als Sündenbock dargestellt wird und in eine bestimmte, also ein bestimmter Mythos wird und es hat eigentlich politische in diesem Fall Hintergründe und ich wollte, ich hatte so diesen Brückenschlag in die Wirtschaft und in Unternehmen und Organisationen auch so bewusst mal versucht, um zu sehen, wie Erzählungen da wirken können. Und das hatte einerseits eine sehr desillusionierende Auswirkung auf mich, weil ich schon gemerkt habe, dass das Bedürfnis ist, natürlich auch viel Marketing damit zu machen, weil Geschichten wirken, gehen fast wie Musik ganz unmittelbar. Also diese Muster, die wir gerade angedeutet haben, sind, braucht man nicht erklären, wenn man so eine Geschichte erzählt, hat man viel mehr Aufmerksamkeit. Und in diesem Bereich wollte ich aber gerade nicht und habe eben auch gemerkt, dass man in Organisationen mit Erzählungen zum Beispiel sehr, sehr starke Wandlungsprozesse, große Veränderungen, strukturelle Art in einer Organisation eben auch begleiten kann, indem man das eben auch wie eine Reise beschreibt und erzählt und alle eben auch miterzählen und mittun dürfen. Also es hat diesen kooperativen Ansatz mehr und dass man so eine Situation, wo viele Ängste vor Veränderungen im Spiel sind, dass man die auch zumindest mildern kann durch Storytelling, wie es dann eben heißt. Also wirklich eine interne Arbeit mit Geschichte, mit Erzählung, auch mit selbst, mit dem Erzählen von Mitarbeitenden und so weiter, die man aufzeichnet und aus denen man etwas macht. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Aber ich habe dann irgendwie auch gemerkt, dass so der sehr stark wirtschaftliche Großkonzernbereich dann auch nicht mein Einsatzgebiet unbedingt ist. Und wenn ich solche Workshops heute gebe, ist das im ehrenamtlichen Bereich oder sogar mit Einzelpersonen, die so mit Hilfe dieser Heldinnen und Heldenreisen versuchen, eine Entwicklung zu spiegeln und zu begleiten.
Es gibt ja zu Weihnachten mittlerweile so eine Tradition, dass die Supermarktketten Werbung machen, indem sie nicht kleine Clips schalten, indem sie anteasern, dass das Hackfleisch jetzt 50 Cent billiger ist, sondern die präsentieren recht ausgefeilte, größere Filme, die auch länger sind. Es ist dann oft die Erzählung, ein alter Mann sitzt allein zu Hause, eine kleine Kerze, künstlicher Tannenbaum, alles ganz traurig und dann geht die Tür auf und die Familie kommt und alle essen gemeinsam und man hat das Gefühl von Freude, von Gemeinsamkeit. Und ich merke, dass mich das auch anspricht, also dass ich auch genau das empfinde und mich dann gleichzeitig in dem Moment aber auch irgendwie manipuliert fühle und auch irgendwie beschmutzt so ein bisschen, weil ich weiß, im Grunde geht es trotzdem ja auch darum, genau dieses Hackfleisch, das 50 Cent billiger ist, zu verkaufen. Wo ich mir dann wünsche, eigentlich, es wäre ein Geheimnis, wie man Geschichten erzählt.
Genau, und dieses Gefühl hatte ich dann eben teilweise auch, dass ich da dem Teufel meine Seele verschenke oder so etwas in Hände gebe und ich kann es ja gar nicht kontrollieren, was damit dann geschieht. Und das hat eben für viele in diesem Bereich dann, ist natürlich sehr reizvoll, diese manipulative Kraft des Erzählens dann eben zu nutzen, um die Marke zu stärken, um im Grunde doch Produkte anzubieten. Und das war dann auch ein wichtiger Grund, warum ich mich da wieder zurückgezogen habe, stark.
Noch eine kleine Frage. Es gibt diese Stelle im Buch, wo der Schatten, also in diese, sozusagen in dieser Märchenstelle, wo es darum geht, dem Schatten einen Namen zu geben. Und die finde ich ganz wichtig, weil der Schatten ist ja eigentlich auch so ein bisschen aus der Erzähltheorie. Das ist ja quasi so der große Antagonist. Ja, und in der realistischen Geschichte ist der Antagonist die Krankheit, wenn man das so möchte. Und in der Märchengeschichte der Schatten. Und es geht darum, eben diesen Schatten, dem Gegenspieler, einen Namen zu geben.
Ja, also es gibt ja eine Märchentradition, dass es im Grunde keinen Namen gibt unbedingt, also dass eher eine Eigenschaft, ein Beruf oder so etwas im Märchen erzählt wird, aber es nicht immer Eigennamen gibt. Oder wenn, hat es eben eine unglaublich wichtige Bedeutung. Also das Namen nennen, also wenn wir nochmal auf die unendliche Geschichte zurückkommen, ist es selbst ein mythologischer Akt. Also die Phantasien kann nur existieren und nur weiterleben, indem der kindlichen Kaiserin ein neuer Name gegeben wurde. Also der Akt des Namengebens ist wesentlich für diese Welt. Und das hat mich sehr beschäftigt bei der Frage, ob dieser Schatten oder dieses, was am Anfang ja dieses, hatte ich ja gesagt, dieses organische dunkle Wuchern, einfach eine Dunkelheit ist, die sich aber in eine menschliche Gestalt verwandeln kann im Laufe dieses Märchens, ob die einen Namen braucht oder ob es sogar darauf zuläuft, dass sie einen Namen bekommt, um sie zu bannen. Das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, dass der Name diesen Schrecken und diese Bedrohung eingrenzt, zumindest. Genau. Und da gibt es eben diese Szene, wo eigentlich fast ironisch der Schatten selber diesen Namen anbietet. Du kannst mich nennen, ja, ich könnte Theodor heißen, ich könnte so heißen. Und Pola in der Verwandlung geht auf dieses Spiel nicht ein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie das offen lässt in dieser Situation, auch wenn es Eindeutigkeit vermeidet oder es ist so viel offen lässt. Aber diese Eindeutigkeit ist dann im Grunde auch nur ein Spiel dieser anderen Seite oder eine Verlockung, der sie nicht nachkommen möchte. Also es ist eigentlich sehr komplex.
Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.